Wir machen einen Abstecher in die Südsee nach Tonga. Ein Inselstaat mitten im Südpazifik von Australien aus. Ungefähr 3.500 Kilometer nach Osten. 172 Inseln sind's. Rundrum viel Wasser und sehr wenige Menschen. Perfekte Bedingungen. Für Urlaub, denken Sie jetzt vielleicht, ja, stimmt, aber auch dafür, Satelliten abstürzen zu lassen. Denn klar, da ist die Gefahr gering, dass bewohnte Gebiete womöglich von Trümmerresten getroffen werden. Die Europäische Weltraumagentur ESA hat genau das heute Nacht gemacht, einen Satelliten abstürzen lassen. Und ein großes internationales Team von Wissenschaftlern hat versucht, diesen Absturz mit Kameras zu beobachten, und zwar von einem Flugzeug aus. Mit dabei auch Raumfahrtingenieure der Uni Stuttgart. Eine knifflige Mission, denn das Flugzeug musste exakt so gesteuert werden, dass die Kameras an Bord in den entscheidenden Sekunden genau auf den richtigen Punkt am Himmel zeigen, nämlich dahin, wo der Satellit verglüht. Das Risiko, dass dieses Experiment misslingt, war hoch, aber es hat tatsächlich geklappt. Uwe Gradwohl aus der ARD-Wissenschaftsredaktion ist mit den Stuttgarter Forschern in Tonga in Kontakt. Uwe, wie happy sind die über diesen Erfolg?
Also die liegen jetzt schon in ihren Betten, aber sie haben sich am frühen Morgen unserer Zeit dann gemeldet und mitgeteilt, ist alles super gelaufen, eigentlich maximal gut, also besser als sie wirklich gehofft haben. Die hatten ja an Bord dieses Flugzeugs sage und schreibe 30 Kameras montiert. Es war nicht klar, ob alle Kameras was mitbekommen von dem Absturz, aber überall ist was drauf. Also da ist wirklich sehr, sehr gute Stimmung und jetzt geht es in der nächsten Nacht mit einem zweiten Flug nochmal über den Südpazifik. Dann gibt es einen zweiten Versuch, aber der erste ist jetzt schon so toll gelaufen, kann man sich vorstellen, die sind gut drauf.
30 Kameras, wie haben die Forschungsteams diese verglühenden Satelliten damit genau beobachtet? Also was war da alles nötig?
Also es war zunächst mal eine weite Anreise nötig nach Sydney. Dort haben sie ein Flugzeug übernommen. Das ist eigentlich ein Business-Jet, auch mit Ledersitzen drin, wo sie ein bisschen drauf aufpassen mussten, dass da nichts passiert. Denn sie sind schon mit der Handsäge dran gegangen. Die mussten den ein bisschen umbauen. Der kann eben 15.000 Meter hochfliegen. Das ist höher als so ein normales Passagierflugzeug. War für diesen Versuch nicht ganz unwichtig, dass man in die Höhe kommen kann. Und dann haben sie also ein paar Konsolen zurechtgesägt, haben die an die Fenster montiert und da die Kameras drauf montiert, hinter den Fenstern starr montiert. Und dann ist der Flieger rüber nach Tonga für letzte Checks, bevor es dann von Tonga aus über den Südpazifik ging. Und auf dem Flug nach Tonga hat man schon mal so ein Testmanöver geflogen, um zu gucken, ob das wirklich hinhaut mit der Fluglage und der Position. Und dann von Tonga aus eben zum Messflug los. Und wichtig war eben, dass zum genau berechneten Zeitpunkt dieses Wiedereintritts der Satelliten, das ist auf die Sekunde genau berechnet worden, dass der Flieger dann auch genau in der richtigen Position ist, in der richtigen Fluglage und die Kameras genau dahin gucken, wo diese Leuchtspur auftauchen soll. Präzises Fliegen, hochkomplex, sehr schwierige Technik, die da installiert wurde. Ein Team von 10 Personen, das auf 30 Kameras aufpasste und das hat alles geklappt, die sind stolz.
Warum 15 Kilometer hoch? Warum war das wichtig?
Naja, da hat man einfach nicht mehr diesen störenden Einfluss von der dichteren Erdatmosphäre. Da ist die Luft halt dann schon ein bisschen dünner und man kann dann auch Spektrallinien bekommen von diesem verglühenden Satelliten, die man so innerhalb oder auf dem Erdboden überhaupt nicht bekommen würde, weil die Erdatmosphäre das verschluckt.
Jetzt gibt es also heute Nacht nochmal einen Satelliten, der in die Erdatmosphäre stürzt. Was sind das für Satelliten?
Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Also es ist schwierig, so einen Absturzzeitpunkt auf die Sekunde genau zu berechnen. Du kennst das immer wieder, gibt es Meldungen, dass irgendwann ein Satellit abstürzt. Man weiß nicht so genau. Also meistens ist es recht ungewiss, wann so ein Satellit wirklich abstürzt. Das ist deshalb ungewiss, weil die meisten Satelliten ganz nah an der Erde kreisen. Die sind immer so ein bisschen ganz nah an der Erdatmosphäre dran, reiben ein bisschen da dran und werden dann nach und nach langsamer. Aber wann sie langsam genug sind, abzustürzen, das weiß man nicht genau. Und diese Satelliten, das sind Satelliten der ESA, die früher mal das Erdmagnetfeld untersucht haben. Im sogenannten Cluster-Experiment. Und die haben eine besondere Umlaufbahn. Die fliegen mal ganz weit weg und sind dann wieder ganz nah an der Erde. In dem Moment, in dem sie nah an der Erde sind, werden sie von der Erdatmosphäre, von der höheren Erdatmosphäre ein bisschen gebremst. Kurzer Bremsschub. Und das kann man recht gut berechnen und aufsummieren, diese kurzen Bremsschübe. Und dadurch weiß man dann genauer, bei welcher Umrundung er dann tatsächlich abstürzen wird. Und das hat man ausgenutzt, um eben genau zwei Satelliten, deren Absturzzeitpunkt genau zu berechnen auf die Sekunde. Und deshalb kann man überhaupt dieses Experiment dann machen.
Jetzt aber die Frage, warum das alles? Also welche Daten sammeln die Forschungsteams und was wollen sie rausfinden?
Ja, es gibt einfach zu wenige Daten über die Art und Weise, wie Satelliten, die in die Erdatmosphäre eintauchen, auseinanderbrechen. Klar, man weiß, sie brechen so in 80 Kilometer Höhe irgendwie alle auseinander. Aber wie geht das genau und welche Materialien verglühen da auch in welcher Höhe und bleiben dann vielleicht auch als Metalloxid in der Atmosphäre zurück? Das weiß man alles nicht so genau, weil es auch früher nicht so häufig vorkam. Mittlerweile haben wir aber viele tausend Satelliten in der Erdumlaufbahn, im Moment schon über 16.000. Vor 10 Jahren waren es vielleicht noch so 4.000 bis 5.000. Aber die großen Satellitenkonstellationen, die haben zu diesem enormen Aufwachs beigetragen. Und jetzt muss man das irgendwie auch ein bisschen im Blick behalten, was dieses Zurückstürzen, Verglühen bedeutet. Und man möchte auch mit mathematischen Modellen, mit Ingenieursmodellen vorausberechnen können, wie eine bestimmte Art von Satellit, den ich vielleicht gerade erst baue in der Werkstatt, wie der künftig dann verglühen wird und ob von dem vielleicht auch was auf dem Erdboden ankommt, weil das ist ja dann auch wieder eine potenzielle Gefahr.
Wir schicken also inzwischen sehr, sehr viele Satelliten ins All und es sind auch schon viele da. Wie lange ist denn eigentlich die Lebensdauer von so einem Satellit?
Ist unterschiedlich, auch je nachdem, wo man ihn hinschickt. Wenn man ihn jetzt ganz weit rausschickt, dann wird er auch gar nicht zum Verglühen in die Erdatmosphäre geschickt, sondern bleibt auf so einer Friedhofsbahn, wo er dann tausende von Jahren kreisen kann. Aber diese erdnahen Satelliten, gerade diese modernen Satellitenkonstellationen, die für Internetverbindungen im All genutzt werden, da kann man so sagen, das ist bei 5 Jahren die Lebensdauer. Das ist auch eine technische Frage. Nach 5 Jahren hat man eine neue Technik. Man braucht den dann gar nicht mehr. Vielleicht würde der noch funktionieren, aber man braucht den nicht mehr. Und die herkömmliche Art und Weise, sich dann dieses Satelliten zu entledigen, ist, ihn verglühen zu lassen. Das machen auch die Besatzung der ISS, schickt auch ihren Müll mit zusammen mit Raumschiffen, die sie nicht mehr brauchen, in die Erdatmosphäre zum Verglühen. Das hat man bislang einfach so gemacht, die Erdatmosphäre als Müllverbrennungsanlage genutzt. Aber es bleiben eben Rückstände und da muss man jetzt anfangen, Daten zu sammeln, weil die Menge an Rückständen doch immer mehr wird.
Gibt es auch Ansätze, Satelliten langlebiger zu machen und womöglich sogar auch wiederverwendbar? Bei Raketen geht das jetzt ja inzwischen schon, damit wir eben nicht so viel Schrott wieder in der Atmosphäre verglühen lassen.
Ja, also die ESA ist da wirklich sehr bemüht darum. Die Europäische Weltraumbehörde geht da vorweg und zieht die anderen auch so ein bisschen mit und sagt, wir wollen unsere Satelliten, Raketen, Sonden so bauen, dass da möglichst wenig Einzelteile entstehen, auch beim Ausbringen ins Weltall. Allein wenn ich so einen Satelliten habe, der hat vielleicht eine Kamera mit einer Kameraabdeckung, dann kann ich diese Kameraabdeckung im Weltall natürlich wegsprengen. Dann fliegt die als Einzelteil auch noch in der Erdumlaufbahn um die Erde. Oder ich lasse sie einfach an so einem kleinen Bändchen dran und dann verglüht die zusammen mit dem Satelliten. Das sind so kleine Dinge.
Wie bei den Plastikflaschen.
Wie bei den Plastikflaschen, genau so. Solche Ideen, das ist das eine. Und das andere ist, wiederverwendbar ist schwierig, weil dann muss ich irgendwie hochfliegen, um diesen Satelliten wieder zu betanken oder ihn irgendwie zu reparieren oder was Neues dran anzubringen. Das bedeutet, ich muss wieder eine Rakete starten und der Raketenstart selbst bringt auch wieder Emissionen in die Erdatmosphäre. Also da ist es schwierig, irgendwie netto zu einem Gewinn zu kommen. Deshalb glaube ich, dieses Verglühen allein angesichts der Masse, die da oben ist, und wenn man die Bahnen freihalten will, wird man um das Verglühen von Weltraumschrott in der Erdatmosphäre nicht drumherum kommen.
Die meisten alten Satelliten verglühen also irgendwann wieder in unserer Atmosphäre. Sowas sieht natürlich von uns hier unten spektakulär aus, aber welche Folgen das für unser Erdsystem hat, wissen wir noch nicht genau. Deswegen beobachten Forschungsteams das jetzt gerade ganz genau in Tonga. Uwe Gradwohl aus der ARD-Wissenschaftsredaktion verfolgt die knifflige Mission hier für uns in Impuls. Danke dir, Uwe.
Gerne.